D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Zwei Zahlen, 150.000 und 384.000. 150.000 Menschen haben vor etwas über einer Woche in Berlin gegen TTIP demonstriert. Die Veranstalter sagen sogar 250.000 Menschen. Was haben nur so viele gegen dieses Abkommen TTIP? Und was haben die anderen für Pro-Argumente? Wir diskutieren in dieser Sendung über die Pros und Cons. 384.000 ist die andere Zahl. Das sind die Kilometer zum Mond. In etwa 384.000 Kilometer ist er von uns entfernt. Und doch war er uns nie näher. Die Besiedlung unseres Trabanten oder vielleicht sogar anderer Planeten unseres Sonnensystems ist das gleiche Thema bei uns. Außerdem fragen wir uns nach dem Anschlag auf die Kölner Politikerin Henriette Reker, wie viel müssen Kommunalpolitiker in Deutschland mittlerweile aushalten? Beschimpfungen, Drohungen, Angriffe. Die ganze sehr, sehr lange Liste, auch in den kommenden 40 Minuten hier bei uns. Die Redaktionskonferenz, am Mikrofon ist Ralf Günther, hallo.
D-Radio Wissen.
Ich mag das ja, ne? Da oben so Sterne gucken, Mond gucken, Bücher drüber lesen. Ich lese gerade The Martian, der Marsianer, damit ich auch noch in den Film reingehen kann natürlich. Russland und die EU, die wollen nicht zusammen zum Mars, aber zum Mond. Und zwar nicht nur kurz hin, Steine für Forschungszwecke einsammeln und wieder zurück. Nein, wenn möglich, wollen die Forscher eine dauerhafte Forschungsstation auf dem Mond aufbauen. Also eine kleine menschliche Siedlung da oben auf dem Mond. Julia Möckel aus der D-Radio Wissen Redaktion. So eine Station auf dem Mond, in der Menschen dauerhaft leben und forschen. Geht das?
Das geht, wenn die Forscher auf ihrer neuen Mondmission Wasser finden. Also das ist quasi die Grundvoraussetzung, wenn Menschen sich länger auf dem Mond aufhalten wollen. Deshalb soll diese neue Mondmission von Russland und der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA auch erstmal unbemannt zum Mond-Südpol fliegen. Da war bislang noch niemand, weil das immer zu teuer war. Aber genau da vermuten Weltraumforscher schon seit Jahrzehnten Wasser. Und wenn diese neue Mondmission jetzt da tatsächlich Wasser findet, dann kann man Menschen hinterher schicken, sagt Ulrich Walter, Professor für Raumfahrt an der Technischen Uni in München. Denn das Gute ist, es gibt an diesem Südpol vom Mond auch die Möglichkeit, Energie aus Sonnenlicht zu gewinnen.
Wasser, Energie aus Sonnenlicht, was ist mit Sauerstoff?
Sauerstoff können die Forscher auch aus Mondgestein extrahieren, meint Ulrich Walter.
Ja, dann hätte man den Sauerstoff und dort das Wasser. Mehr braucht Mensch eigentlich nicht, bis auf Nahrung. Die müsste man ranschaffen.
Das wäre aber jetzt nicht so ein großes Problem wie Wasser, meint Ulrich Walter.
Muss man ständig dann da hochfliegen. Das heißt also, wir Menschen könnten dauerhaft auf dem Mond leben, wenn jetzt hier auf der Erde zum Beispiel nichts mehr geht.
Das allerdings wäre wiederum Quatsch, meint der Weltraumprof Ulrich Walter. Er sieht diese neuen Pläne für eine Mondstation eher so als Testlauf für ein anderes Ziel, was da besser für geeignet wäre, nämlich den Mars.
Okay, dafür gibt es tatsächlich schon Pläne, ne?
Ja, genau. Also Mars One heißt dieses Projekt, was du wahrscheinlich meinst, ein privates Unternehmen aus den Niederlanden, das bis 2027 40 Freiwillige zum Mars fliegen will.
Mars One's mission is one of permanent settlement, a one-way trip. We'll establish the first human settlement on Mars in 2027.
Ja, das Video auf der Mars One-Website stellt es nochmal klar, wer da mitmachen will, der muss auch auf dem Mars bleiben. Zurückfliegen ist nicht. Ziel ist eben die erste menschliche Kolonie auf dem Mars.
Das ist ein bisschen anders in dem Buch, das ich gerade lese. Und geht das denn wirklich also dauerhaft auf dem Mars leben?
Ja, dafür müssten die Leute ja erstmal sicher auf dem Mars landen. Und schon das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, hat mir Ulrich Walter von der TU München gesagt. Und selbst wenn das klappt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen dann auf dem Mars auch nur einen Monat überleben, liegt seiner Meinung nach nur bei 20%. Also das Problem dabei wäre nicht mal die Technik, sondern eher, dass diese Technik noch nicht ausreichend getestet ist.
Okay, wir können ja aber mal ein bisschen rumspinnen. Also mal angenommen, die Technik wäre ausreichend getestet. Das geht irgendwie.
Ja, dann müsstest du halt immer im Druckanzug rumlaufen da auf dem Mars, weil du sonst in der Atmosphäre dort nicht überleben würdest. Sauerstoff müsstest du dir auch künstlich herstellen, aber immerhin, du könntest dir dort dein eigenes Obst und Gemüse anbauen, denn der Boden auf dem Mars ist sehr fruchtbar. Wenn du dir da ein Gewächshaus baust, geht das. Und Wasser hättest du auch.
Gibt es auf dem Mars auch, in tieferen Schichten. Ist Eis, müssen sie halt hochkriegen. Machen sie halt warm, dann haben sie Wasser und dann tun sie es. Also im Prinzip geht das auf dem Mars schon, ist ein bisschen Aufwand.
Also ist aufwendig, aber theoretisch ist der Mars von allen Planeten wirklich am besten für eine menschliche Kolonie geeignet, sagt Ulrich Walter.
Es gibt ja auch Möglichkeiten, vielleicht nicht auf dem Mond oder auf dem Mars zu landen, sondern einfach im Weltraum rumzuschweben mit so einem schönen Raumschiff, oder?
Genau, mit einer Raumstation. Ja.
So wie in einem Film Interstellar?
Genau, also da, witzigerweise hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA schon in den 70er Jahren ziemlich konkrete Pläne für so eine Raumstation. Für mindestens 10.000 Bewohner sollte die sein. Ich habe dazu ein altes Video bei YouTube gefunden, da wird dieses Teil vorgestellt. Und das musst du dir vorstellen wie so eine riesige Röhre oder ein Ring, die sich permanent dreht, um eine Zentrifugalkraft zu erzeugen und dadurch eben Schwerkraft künstlich zu erzeugen. Und im Inneren dieses Rings wollten die Forscher dann eine erdähnliche Umgebung nachgestalten. Also wirklich mit Flächen für Landwirtschaft, Gewächshäuser, damit die Bewohner sich dort selbst versorgen können. Energie und Licht soll es von der Sonne geben, die dann, das Sonnenlicht sollte so mit riesigen Spiegeln auf diese Raumstation gelenkt werden. Aber diese Pläne wurden nie verwirklicht, weil es halt einfach sackteuer ist, ne? Und also technisch machbar ist es, aber zu teuer.
Also Raumstation oder Mars oder Mond, könnt ihr euch jetzt überlegen, wo ihr lieber wohnen wollt, falls mal auf der Erde gar nichts mehr geht oder es hier zu ungemütlich wäre. Beides wäre theoretisch möglich, hat uns Julia Möckel erklärt. Ob menschliches Leben auf dem Mond dann auch praktisch möglich wäre, wollen russische Weltraumforscher und die Europäische Raumfahrtbehörde in einem neuen Projekt rausfinden. Sag mal, warum geht uns das eigentlich alle was an, dieses transatlantische Freihandelsabkommen oder offiziell die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, TTIP abgekürzt. Die riesigen Wirtschaftskräfte, Europa auf der einen Seite und USA, die wollen ja diesen Deal. Freier Handel, weniger Zölle, kaum Regulierung, Anpassung von Gesetzen. Heute beginnt die 11. geheime Verhandlungsrunde zwischen der EU und den USA in Miami. Es gibt viele, viele Gegner. Allein in Berlin sind vor ein paar Tagen 150.000 bzw. 250.000 Demonstranten, je nachdem, welchen Zahlen man glauben will, gegen TTIP auf die Straße gegangen. Eine davon war Alessa Hartmann vom Verein PowerShift. Das ist ein Verein, der sich für eine ökologische, solidarische Energie- und Weltwirtschaft einsetzt. Alessa, hangeln wir uns mal an ein paar Vor- und Nachteilen von TTIP entlang. Erstmal würde ja so ein Freihandelsabkommen für Unternehmen vieles leichter machen. Also zum Beispiel können sich BMW, Audi, VW und Porsche doppelte Sicherheitstests sparen und diese ganzen Crashtests, die sie in Europa durchführen müssen, dann nicht nochmal in den USA machen müssen. Also durch TTIP gelten die Tests dann in beiden Zonen.
Ja, das könnte man einfach sagen. Also wir haben jetzt generell eigentlich auch kein Problem damit, wenn die Autoindustrie sagt, sie möchte da Testbedingungen eben nicht doppelt machen. Aber es geht natürlich nicht nur um die Autoindustrie, sondern es geht auch um andere Sektoren, also zum Beispiel für den Agrarbereich oder für den Chemiebereich. Und da sehen wir das sehr viel schwieriger. Und man muss eben auch sagen, dass wir ja auch schon Plattformen haben, bei denen über Regulierung gesprochen wird. Es ist ja nicht so, dass jetzt kommt ein Handelsabkommen und jetzt plötzlich sprechen wir über regulatorische Kooperationen, über Vereinfachung von Standards, sondern wir haben ja solche Institutionen schon. Also in Deutschland gibt es ja die DIN, auf europäischer Ebene gibt es das CEN, das CENELEC und es gibt auch eben die internationale Normungsorganisation, die ISO. Und da sitzen eigentlich auch schon die Leute, die sich mit regulatorischer Kooperation auskennen und die über genau solche Dinge dort sprechen. Und wir sind der Meinung, wir brauchen das nicht in einem Handelsabkommen zu tun.
Durch das Freihandelsabkommen, da fallen auch Zölle weg bzw. werden günstiger. Da kann ich mein Smartphone in den USA direkt günstiger bestellen vielleicht. Das heißt, gerade dadurch werden auch viele neue Arbeitsplätze geschaffen, auch in Europa. Was sagt ihr dazu?
Also in den meisten Bereichen ist der Wegfall von Zöllen eher sehr, sehr gering. Das wird also kaum Auswirkungen haben. Das haben auch sogar Befürworter des Abkommens auch so zugegeben, dass es gar nicht mehr so hohe Zölle gibt. Und für die Bereiche, wo es tatsächlich auch noch hohe Zölle gibt, zum Beispiel im Agrarbereich, ist das ja gar nicht so unkritisch. Denn das sind ja auch Zölle, die auch dazu da sind, um zum Beispiel auch unsere Bauern hier in Europa zu schützen, ne? Und damit die nicht unter einen so starken Preisdruck geraten.
Du hast ja auch gerade schon erwähnt, TTIP hebelt europäische Umwelt- und Lebensmittelstandards aus. Das beste Beispiel ist ja immer dieses berühmte Chlorhühnchen. Kann das wirklich so einfach auf unseren Tellern landen? Ich muss das ja nicht kaufen.
Also ich weiß nicht, ob dieses berühmte Chlorhühnchen wirklich kommt und das können wir, glaube ich, auch jetzt noch nicht sagen. Und ich vermeide es eigentlich auch immer, von dem Chlorhühnchen zu sprechen. Ich glaube, das Chlorhühnchen ist eigentlich eher ein Symbol für eine bestimmte Art von Agrarpolitik oder Landwirtschaftspolitik, wie sie eben in den USA gemacht wird. Also Wir in Europa haben ja das Vorsorgeprinzip. Das heißt, bei uns müssen eben Gefahrenstoffe, vorher muss der Erzeuger eben beweisen, dass Dinge eben ungiftig sind und ungefährlich sind für Verbraucher. Und in den USA wird das eben genau andersrum gemacht. Und da kommen erstmal alle Produkte auf den Markt. Und wenn dann gezeigt wird, dass etwas eben gefährlich ist, dann wird es vom Markt genommen. Aber wir sind eben der Meinung, naja, wenn so ein Chlorhuhn, da ist der ganze Produktionszyklus praktisch vorher vollkommen egal, am Schluss steckt man das eben in diese Chlorlösung und desinfiziert das dann damit. Und es geht es eben auch darum, wie wird eigentlich in den USA auch Agrarwirtschaft betrieben oder Landwirtschaft betrieben, also wie sind die Arbeitsbedingungen da, wie sind die Tierhaltungsbedingungen da und so weiter. Und die sind schon sehr, sehr unterschiedlich zu dem, wie sie hier in Europa sind.
Aber was sagst du denn dazu, wenn ich sage, ich muss das ja nicht kaufen, ich muss das ja nicht unterstützen?
Ja, weil ich meine, zum Beispiel, ist es ja, was ja auf dem Spiel steht, sind ja auch Kennzeichnungspflichten. Viele Produkte in den USA sind gar nicht so gekennzeichnet wie bei uns in Europa. Also man kann zum Beispiel, wenn man in den USA Lebensmittel kauft, oft gar nicht feststellen, ist das eigentlich ein gentechnisch verändertes Lebensmittel oder nicht. Und wenn solche Produkte hier auf den europäischen Markt kommen könnten, dann könnten wir eben mit unseren sehr strengen Kennzeichnungspflichten dann solche Produkte aber auch gar nicht mehr erkennen. Und dann könnte auch der Verbraucher das vielleicht gar nicht mehr so einfach erkennen, was er da jetzt gerade eigentlich gekauft hat.
Die USA ist aber hier und da auch strenger, ne? Das heißt ja, dass die USA zum Teil genauso Angst vor dieser Umsetzung unserer europäischen Standards haben, wie wir vor deren. Es gibt auf beiden Seiten des Atlantiks mal strenge und mal weniger strenge Auflagen. Bei uns wurde der VW-Abgasskandal ja nicht aufgedeckt, ne? Kann das nicht sein, dass sich Europa und die USA eigentlich ganz gut ergänzen?
Also in manchen Bereichen ist es tatsächlich so, dass die USA da strengere Vorschriften haben, zum Beispiel auch im Finanzbereich. Also nach dem Finanzskandal sind die amerikanischen Finanzmärkte sehr, sehr viel stärker reguliert. Und da wirken zum Beispiel die europäischen Verhandler darauf hin, dass da wieder dereguliert wird. Und das würden wir natürlich auch gerne verhindern. Da sind wir natürlich vollkommen auf der Seite der Amerikaner, dass wir sagen, wir wollen natürlich diese starke Finanzmarktregulierung, wie sie in den USA eben jetzt mittlerweile gängig ist. Aber wir sind eben nach wie vor der Meinung, dass die Systeme eben so unterschiedlich sind, dass man die nicht so einfach angleichen oder ergänzen kann. Und deswegen sehen wir das Ganze sehr skeptisch.
Seit ein paar Tagen ist klar, einige asiatische Pazifikstaaten haben jetzt so ein Deal, so ein Abkommen mit den USA geschlossen. Die haben jetzt ein Freihandelsabkommen im Prinzip. Wenn TTIP nicht kommt, verliert dann Europa nicht den wirtschaftlichen Anschluss in der Welt?
Nein, das glauben wir nicht. Also zum einen ist dieses Abkommen ja noch überhaupt nicht durch. Also das Abkommen ist zwar fertig verhandelt, aber das muss jetzt ja auch noch ratifiziert werden. Und wie wir auch von zum Beispiel US-amerikanischer Seite hören, ist das noch absolut umstritten, ob das überhaupt ratifiziert wird. Denn es gibt auch in den USA sehr, sehr viele kritische Stimmen gegen dieses Abkommen. Und wir glauben auch nicht, dass durch so ein Abkommen Europa sozusagen abgehängt werden könnte. Also Europa ist ja doch eine sehr starke Wirtschaftsmacht und da machen wir uns eigentlich keine Sorgen.
Alessa Hartmann, sie arbeitet mit dem Verein Powershift gegen das Freihandelsabkommen TTIP. Ich sage euch, warum ich glaube, dass TTIP mich was angeht zum Beispiel. Ja, ich glaube, ich kann diese langweiligen 4 Buchstaben nicht einfach so zur Seite schieben und mir einfach keine Gedanken machen, weil ich will, dass es halbwegs fair zugeht auf dieser Welt. Und auf der einen Seite mache ich immer wieder gerne ein Schnäppchen, ja, so wie viele andere auch. Auf der anderen Seite will man aber auch, dass trotz Niedrigpreise jetzt nicht unbedingt jemand leidet beim Arbeiten zum Beispiel. Und die Megakonzerne, die müssen auch nicht unbedingt noch reicher und noch mächtiger werden. So, also, man ist so ein bisschen hin und her gerissen. Daniel Kaspari ist CDU-Europaabgeordneter. Herr Kaspari, erklären Sie uns kurz, wie entstehen denn eigentlich durch weniger Zölle und freierem Handel neue Arbeitsplätze, auch in Europa oder in Deutschland?
Gut, das Erste ist, wenn Zölle wegfallen, dann ist das erstmal eine Entlastung unserer Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks. Und das sind Kostenvorteile, die sich direkt auf Arbeitsplätze auswirken. Das Zweite, bei TTIP geht es uns vorrangig gar nicht um die Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern es geht grundsätzlich darum, lassen wir Globalisierung passieren oder versuchen wir Globalisierung zu gestalten? Und da wird es dann schon spannender. Setzen künftig westliche Demokratien weltweit Standards mit oder bestimmen in Zukunft die kommunistischen Diktatoren in China, wie es lang geht? Und ich glaube, da kann uns TTIP sehr weiterhelfen.
Aber eigentlich mögen wir doch unsere europäischen Umwelt- und Lebensmittelstandards zum Beispiel sehr. Also ohne Genmais, ohne Chlorhühnchen. Ich weiß, das ist immer nur so ein Symbol, dieses Chlorhühnchen. Aber wie kann ich denn nach TTIP noch sicherstellen, dass ich kein Chlorhühnchen in mein bestelltes Thai-Essen bekomme? Gar nicht mehr, oder?
Ja, genau. Das ist ja die Sorge, die in der Bevölkerung leider weit verbreitet ist, weil es einzelnen interessierten Gegnern gelungen ist, genau dieses Bild zu zeichnen. Aber TTIP soll ja nicht Standards senken und reduzieren und unsere Welt unsicher machen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen durch TTIP unsere Standards festschreiben, gemeinsame hohe Standards weiterentwickeln, damit eben genau die Dinge alle nicht passieren. Und deswegen kann da TTIP schon einen guten Beitrag leisten.
Aber wie können wir denn sicherstellen, dass unsere hohen Standards dann auch mitgenommen werden in die USA, wenn die USA die Arme verschränkt und sagt, nee, wir nehmen unsere?
Gut, das eine ist, ich glaube, es gibt Bereiche, wo wir sicherlich gegenseitig eine Anerkennung hinbekommen. Nehmen Sie ein Auto, ob der Blinker orange blinkt oder rot, ist doch wirklich nicht die Frage. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und auf der anderen Seite, im Lebensmittelbereich, da ist es ja nicht so, dass die Amerikaner überall die niedrigeren Standards haben und wir die hohen, sondern die Standards sind einfach anders. Und wenn wir dann halt Bereiche haben, wie gerade im Lebensmittelbereich, wo wir Chlorhühnchen, Genfleisch und Hormonfleisch nicht haben wollen und die Amerikaner auf der anderen Seite wollen unseren Rohmilchkäse nicht, weil sie Angst vor der Listerienbelastung haben, da kriegen wir es doch hin, dass wir uns bei Autos und Maschinen einigen und bei Lebensmitteln dann eben viele Ausnahmen machen.
Wie erklären Sie sich denn dann, dass 100.000, 150, vielleicht sogar 250.000 Menschen auf die Straße gehen und sagen, nee, wir wollen es nicht? Muss dann nicht vielleicht ein bisschen besser kommuniziert werden? Müssen wir dann nicht mehr eingeschlossen werden in diese Verhandlungen und wir wollen dazugucken können und auch mitentscheiden?
Gut, ich glaube, das Thema Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt. Die neue Kommissarin Malmström ist da auch viel, viel besser unterwegs als all ihre Vorgänger. Ich glaube, wer sich über TTIP und all die anderen Verhandlungen über Freihandelsabkommen informieren will, der kann das auf der Homepage der Europäischen Kommission gut tun. Das Zweite, ich wünsche mir, dass wir klar unterscheiden zwischen denen, die generell gegen Globalisierung, gegen freien Handel, gegen soziale Marktwirtschaft, gegen repräsentative Demokratie sind. Die werden wir nie überzeugen. Aber die Demonstration in Berlin zum Beispiel, ich habe mit mehreren gesprochen, die dort waren. Und ich sage ganz offen, die meisten Ziele von denen teile ich. Wer Angst hat vor Zwangsprivatisierungen im kommunalen Bereich oder wer Angst hat vor der Absenkung von Standards oder wer Angst hat vor Einschränkungen im kulturellen Bereich, ist gut, wenn der die Stimme erhebt, aber der muss nicht gegen TTIP sein, denn wenn TTIP da wirklich was anrichten sollte, dann verspreche ich, wird das Europäische Parlament das Abkommen ablehnen.
Ich habe mal noch einen Vorschlag und zwar, wir könnten doch jetzt auch einfach mal auf dieses Abkommen mit den asiatischen Pazifikstaaten, also zwischen den USA und den asiatischen Pazifikanrainern, draufschauen, was da jetzt passiert, wenn es durchkommt und wenn das super läuft und Europa dann wirklich den wirtschaftlichen Anschluss an die Welt verliert, dann könnten wir unseren Status quo, der ja eigentlich ganz toll ist, verändern, aber vorher ist doch auch ganz schön so ohne TTIP.
Ja gut, vorher ohne TTIP heißt ja nicht, dass wir vorher ohne Globalisierung sind, sondern nehmen Sie viele der Sorgen, die die Menschen haben im Bereich kommunale Daseinsvorsorge, Kunst, Kultur, Standards. Wir haben doch durch unsere vielen, vielen Abkommen, die heute schon die Europäische Union mit anderen Ländern abgeschlossen hat, bewiesen, dass die Sorgen nicht begründet sind. Wir haben Abkommen mit Südkorea oder fast ganz Afrika, ohne dass irgendwelche Standards abgesenkt wurden. Und ich glaube, gerade in Afrika sind doch wirklich die allermeisten Standards deutlich niedriger als bei uns. Und beim Verbraucher ist da nichts Schlimmes passiert. Und deswegen ist meine Bitte, wer sagt, was alles Schlimmes passieren kann, wenn man TTIP macht, der hat mit manchen Befürchtungen vielleicht recht. Deswegen müssen wir sehr sorgsam sein. Wenn man TTIP falsch macht, kann man auch vieles falsch machen. Aber auf der anderen Seite, das Pazifikabkommen ist jetzt da. Ich persönlich kenne die genauen Inhalte noch nicht, aber ich stelle fest, dass da fast ein Dutzend Länder sich auf was Gemeinsames geeinigt hat. Das bringt uns wirtschaftlich in Nachteile. Und nochmal, ich möchte, dass Globalisierung nicht passiert. Ich möchte Globalisierung mitgestalten. Und weil wir keine Regierung für die ganze Welt haben, können wir das nur über völkerrechtlich verbindliche Abkommen tun.
TTIP, Pro und Contra in D-Radio Wissen. Wäre ja ganz gut, wenn man dazu eine Meinung hat, oder? Das ist beunruhigend, ja, Morddrohungen nebenzu. Und damit sind keine dummen Sprüche abends beim Kegelstammtisch gemeint. Das hier ist Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, gestern in einem Interview im Deutschlandfunk.
Wir erleben, dass Bürgermeister, Landräte bedroht werden, ihre Familienangehörigen werden drangsaliert und eingeschüchtert. Das hat teilweise zu Rücktritten geführt. Auf den Demonstrationen werden Galgen und Guillotine gezeigt, an Rathäusern gibt es Schmierereien.
Hier ist die Radio Wissen und ja, es ist klar, dass Politiker, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen, schon immer irgendwie auch beschimpft wurden und manchmal auch bedroht wurden, es aushalten mussten. An sich ist das nichts Neues, aber in Deutschland gibt es einen neuen Trend in diesem Jahr, 2015. Da sind Morddrohungen an und vor allem Landeskommunalpolitiker bemerkenswert gestiegen. Das Schlimmste ist, am Wochenende wurde dann auch noch die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Reker mit einem Messer schwer verletzt. Das habt ihr alle mitbekommen. Niloufar Elhami aus der D-Radio Wissen Redaktion mit einem Überblick über die Vorfälle der vergangenen Monate. Kann man sagen, wie viele Politiker dieses Jahr schon Morddrohungen zum Beispiel bekommen haben?
Na, klare Zahlen gibt es nicht. Die Polizei wertet bei Anzeigen wegen Bedrohungen nicht aus, welchen Beruf die Betroffenen haben. Auch die Parteien haben Vorfälle bisher nicht zentral gesammelt, außer der Linkspartei, die schon im ersten Quartal diesen Jahres doppelt so viele Vorfälle verzeichnete als im selben Zeitraum 2014.
Und diese vielen Beispiele in 2015 hängen mit der Flüchtlingssituation zusammen.
Ganz klar. Also immer mehr Gemeinden richten Erstaufnahmelager ein, begleitet von fremdenfeindlichen Protesten und eben Bedrohungen von Lokalpolitikern. Und mittlerweile gibt es in Sachsen ein operatives Abwehrsystem. OAZ heißt das. Das ist eine Spezialeinheit der Polizei. Und die sammelt alle Straftaten gegen Mandatsträger, die im Zusammenhang mit Flüchtlingsfragen stehen.
Der prominenteste Fall, der bundesweit ja Aufmerksamkeit bekommen hat, das war ja der Bürgermeister von dem kleinen Ort Tröglitz in Sachsen-Anhalt, ne?
Genau, Tröglitz wurde im März bekannt. Es fing mit der Ansage an, dass dort 60 Asylbewerber untergebracht werden sollten. Da brannte schon das dafür vorgesehene Haus. Der Bürgermeister Markus Niert stand offen hinter der Entscheidung, hieß Flüchtlinge willkommen, bekam rechtsradikale Drohungen und dann ging es so weit, dass die NPD eine Demo erlaubt bekam, die bis vor seine Haustür führen sollte. Da sah Markus Niert natürlich seine Familie bedroht und das war dann eben zu viel.
Den Druck gegen Anfeindungen von der NPD, das ist nicht das Thema auszuhalten, sondern eher das Gefühl, dass man nicht vor im Privat, keine Privatsphäre macht, sich ja schützen kann. Denn ich bin eben kein Berufspolitiker und möchte solche Zustände auch nicht haben.
Kann man verstehen, Markus Niert ist danach zurückgetreten. Das ging durch viele Medien. Ja, und seitdem haben immer mehr Lokalpolitiker bekannt gegeben, welche Morddrohungen und welche krassen Beschimpfungen sie täglich erhalten.
Kann man denn schon sagen, dass es die meisten Bedrohungen im Osten Deutschlands gegeben hat?
Durchaus. Im Osten sind ein Dutzend Lokalpolitiker betroffen. Alles von Linken bis zu CDU-Politikern, auch Parteilose. Den Tröglitzer Bürgermeister haben wir schon genannt. Kurz danach war Lutz Trümper dran, Oberbürgermeister in Magdeburg. Er hatte sich gegen rechtsradikale Demos eingesetzt und wurde unter anderem auf Facebook mit dem Satz »Ein Baum, ein Strick, Trümper« gedroht. Danach wurde er unter Polizeischutz gestellt. Das war mitten im Wahlkampf, auch im März diesen Jahres. Er hat sich nicht einschüchtern lassen und wurde erneut zum Bürgermeister gewählt. Besonders schockiert über die Drohungen und über die Entwicklung ist auch Roland Danz. Der ist seit 10 Jahren Bürgermeister im sächsischen Kamenz. Er musste Anfang des Jahres eine Turnhalle sehr schnell für Flüchtlinge freimachen und bekam sofort E-Mails wie, er gehöre verbrannt und lebendig ins Feuer geworfen oder ihm solle die Fresse poliert werden. Und der sagt dazu, sowas hat es noch nie gegeben vorher.
Okay, wir halten fest, die meisten Fälle waren bisher im Osten, aber auch in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, Baden-Württemberg. Da überall haben Lokalpolitiker Morddrohungen abbekommen.
Auf jeden Fall. Der Landrat Erich Pieper aus Hessen, der hat sich für ein Flüchtlingsheim im Main-Kinzig-Kreis ausgesprochen. Er hat vor ein paar Wochen Morddrohungen bekommen. Diesen Monat in Reutlingen, Baden-Württemberg, Bürgermeister Ralf Schönenborn, er wollte ca. 80 Flüchtlinge in seinen Bezirk unterbringen, ist letzte Woche nach Morddrohungen zurückgetreten. Zitat, er ist mit den Nerven fertig und möchte nicht reden. Das sagt das Pressebüro der Stadt. Aber bei all diesen Vorfällen gibt es eben einen positiven Aspekt, nämlich je mehr Politiker darüber sprechen, desto sichtbarer wird dieses Problem und mittlerweile zeigen die Politiker die Drohungen auch vermehrt an, damit sie eben strafrechtlich verfolgt werden können.
Niloufar El-Hamy über Beschimpfungen, Drohungen, Hasskommentare gegen Kommunalpolitiker. Wenn wir den kompletten Web-Traffic dieser Welt zusammennehmen, dann sind, habt ihr vielleicht schon mal gehört, 30% davon generell schon mal reserviert für... Richtig, Pornos. Ein Drittel des Traffics weltweit nehmen Pornofilmchen und Bilder ein. Es ist und bleibt ein Riesenmarkt. Vielfältig, ja? In alle möglichen Richtungen, alle möglichen Extreme auch. Extreme, bei denen ich und vielleicht auch viele von euch sagen, No zum Porno. Am Samstag sind in Berlin die Por-Yes Awards verliehen worden. Also nicht Porno, sondern Por-Yes. Das sind Preise für feministische Pornofilme. Laura Merit ist die Initiatorin der Por-Yes Awards und auch Jurymitglied. Laura, was unterscheidet denn die Filme, die bei euch einen Award bekommen, vom Mainstream-Porno?
Na, beim Mainstream-Porno, das kennt man ja, da wird eigentlich immer auf den Höhepunkt des Mannes hingearbeitet. Und der Höhepunkt wird dann definiert als die Ejakulation, also seine Ejakulation in ihr Gesicht. Das ist natürlich auch eine schöne Reduzierung von männlicher Sexualität und von Sexualität überhaupt. Und deswegen ist eine der ersten Kennzeichnungen eines feministischen Porns, dass die Lust von allen Geschlechtern oder allen Beteiligten zu sehen ist. Das heißt in erster Linie jetzt mal eine Frau, wenn die da mitmacht. Dann haben wir eine Vielfalt, also dass auch mal andere Sexpraktiken gezeigt werden, dass aber auch andere Körper gezeigt werden, verschiedene Kulturen, Hintergrund, Alter. Und dass das alles einvernehmlich ist. Und das ist nämlich dann das, was wir Fair Porn nennen. Also dass es gute Arbeitsbedingungen gibt, wo nicht über die Grenzen gegangen wird, die vorher gesteckt wurden.
Jetzt kenne ich viele Männer, die sagen, wenn ich mal ein Porno gucke, dann möchte ich da möglichst keinen Mann sehen. Ich möchte keinen Penis sehen. Ich gucke einer Frau zu, wie sie sich selbst macht. Das wäre ja dann auch schon fast ein Fair-Porno, oder?
Nein, es ist nicht davon abhängig, was dargestellt wird, sondern wie es dargestellt wird. Ja, also nochmal, ein feministischer Porn kann von allen Geschlechtern gemacht werden, also auch von Männern. Und es geht aber mehr darum, wie ist es zu sehen? Also von wegen, sind die positiv dargestellt? Wird da auch mal drin gesprochen? Ist da auch mal Safer Sex drin? Hat man das Gefühl, okay, die haben das auch so vereinbart, was sie da machen? Also so in diese Richtung. Ja, und natürlich wäre das, was du da gerade gesagt hast, wäre total okay. Logo.
Wenn es denn, ich sag mal, geschmackvoll und so aussieht, als hätte die Frau wirklich dabei Spaß, oder?
Ja, und also Ästhetik ist jetzt gar nicht mal unbedingt ein Kriterium. Es geht tatsächlich eher darum, dass es nicht das ist, was wir immer sehen. Ja? Also es soll halt einfach keine Norm sein. Wir sind ja eher gegen jegliche Zensur. Aber in erster Linie gegen Normen einfach. Ne? Sexpositive Bewegung ist entstanden, als diskutiert wurde, wie können wir denn überhaupt was gegen diesen Sexismus oder Rassismus oder gegen diskriminierende Darstellungen machen. Und dann haben die Frauen sich gesagt, naja, also dagegen kämpfen, das bringt nicht viel, das wächst dann irgendwo anders wieder raus, sondern wir machen einfach andere Angebote. Ja, und das ist das, was jetzt also in den letzten 10, 15 Jahren vor allen Dingen total wächst, weil auch das Interesse dran wächst, weil die Nachfrage wächst, weil einfach die Leute auch irgendwie den Kanal voll haben von dem herkömmlichen Gerammel und einfach mal wissen wollen, wie kann es denn mal anders gehen, bitte.
Okay, wer sind die Leute, die solche Pornos kaufen, die auszeichnet?
Na, das sind spannenderweise alle, aber in erster Linie sind es auch Männer. Und das ist natürlich auch ein bisschen erklärbar, weil die nun mal auch ein bisschen stärkere Tradition haben im Porno gucken. Ja, aber die sind total froh, dass es auch mal was anderes gibt oder was man auch mal mit einer anderen Person zusammen gucken kann. Es sind auch viele Frauen, die vorher keine Pornos geguckt haben und gesagt haben, so ja, jetzt endlich ist mal was dabei, wo ich eben auch irgendwie drin vorkomme oder meine Lust auch mal drin vorkommt. Und es sind auch viele junge Leute. Also es ist ziemlich breit gefächert.
Die Preise sind ja an Filmemacherinnen gegangen, die Queer-Pornos machen, SM, Transgender, da kann ich mir noch was drunter vorstellen. Eine der 5 Preisträgerinnen, Jennifer Lyon Bell aus den Niederlanden, die macht Slow-Porn. Was ist ein Slow-Porn?
Slow-Porn heißt, dass also das nicht so zielgerichtet ist, sondern eher prozessorientiert. Das heißt, wir gucken einfach mal zu, wie entwickelt sich denn die Lust, wie entwickelt sich Sexualität, wie verändert sich zum Beispiel die Haut, wenn die stimuliert wird. Sind die Leute auch mal nervös? Kann ich das in der Kamera festhalten? Da wird einfach mal ein bisschen genauer hingeguckt und nicht so zielorientiert, so zacki, zacki und dann kommt der Orgasmus und dann ist es vorbei.
Jetzt kann ich mir vorstellen, es gibt Menschen, die sagen, ah ja, ich weiß schon, wie das bei euch abläuft. Da wird total viel geredet, da gibt es so eine ganz tolle Story und ich muss ewig warten, bis es dann in die Kiste geht. Ist das Klischee?
Das ist natürlich total Klischee. Also Feminist Porn heißt ganz klar, es darf eine Geschichte mal dabei sein, aber es muss nicht. Ja. Und das mit der Geschichte, das war halt in den 80ern, da wurde dann auch mal darauf aufmerksam gemacht, dass im Mainstream Porn ja meistens gar keine Geschichte drumherum ist und es vielleicht auch mal schön wäre zu sehen, warum Leute miteinander vögeln. Ja. Aber das ist kein Muss. Ja, es geht also auch hier geht's um Vielfalt. Das kann ein Spielfilm sein, das kann eine Doku sein, das kann ein Experimentalfilm sein, das kann einfach nur 5 Porno-Schnitten hintereinander. Aber es muss Vielfalt sein und es muss einfach ein bisschen unterschiedlich sein. Und es gibt überall so Normen und die wollen wir einfach brechen.
Ja, und im Zweifel genügt ja auch so ein Dialog wie, warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Und warum hast du eine Maske auf? Na, dann blas mir doch ein. Kennt ja jeder. Laura Merit war das von den Poor Yes Awards für feministische Pornofilme. Am 21. Oktober 2014, also übermorgen vor einem Jahr, ist in Dresden zum ersten Mal Pegida auf die Straße gegangen. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Seitdem wurde jeden Montag in Dresden demonstriert und gegendemonstriert. Einmal im Januar, da wurde die Demo wegen erhöhter Anschlagsgefahr höchstrichterlich verboten. In anderen Städten außer Leipzig wurde Pegida ausgebremst von Gegendemonstrationen. Und natürlich gibt es auch heute, am Jahrestag der Pegida-Bewegung, zwei Blöcke in Dresden. Die Radiowissen-Reporter Thielko Gries ist den ganzen Tag in Dresden unterwegs für uns. Wir hören es im Hintergrund, die Demo läuft. Jetzt knappe Stunde schon, ja. Sind mehr Leute gekommen als sonst?
Ja, es sind mehr Leute gekommen als sonst. Jedenfalls gilt das erstmal für die Gegenseite. Da haben wir die ersten Zahlen gehört von Seiten der Veranstalter. Das sage ich dazu, weil ich natürlich nicht genau weiß, wie zuverlässig die sind. Die richtigen Zahlen oder verlässlichere werden wir, glaube ich, erst nach Ende dieser ganzen Veranstaltung haben. Also das sind ungefähr 10.000 Gegendemonstranten. Die Pegida-Demonstrationsorganisatoren hatten damit gerechnet, dass etwa 15.000 hier auf dem Theaterplatz zwischen der Hofkirche und der Semperoper in Dresden sein werden. Ich bin ja nun gerade vor 10 Minuten hier in den Übertragungswagen zurückgekehrt und bis dahin keine Zahl gehört, wie viele denn nun da seien. Ich glaube, das war auch noch ein bisschen früh. Da strömen immer noch welche hin.
Hast du denn was gesehen? Gibt es diese Woche auch wieder so extreme Symbole wie den Galgen, an dem Merkel und Gabriel vergangene Woche hängen sollten?
Ich habe keinen Galgen gesehen, habe aber auch noch nicht jeden Quadratmeter dieser Demonstration in Augenschein nehmen können, weil es einfach sehr voll ist und weil die Bewegungsfreiheit einigermaßen eingeschränkt ist, auch weil eben alle paar Meter eine Polizeikette steht, um die Demonstrationen hier, die verschiedenen, auseinanderzuhalten. Ich werde mir das nachher nochmal anschauen, aber ich habe den Blick natürlich schweifen lassen, das noch nicht gesehen. Dafür Plakate, die aber in der Wortwahl, das sind im Wesentlichen, was wir kennen. Also Merkel muss weg, Merkel nach Sibirien, Putin nach Berlin, das war kein Plakat, sondern eine Parole, die gesungen wurde von den Teilnehmern hier. Und andere, die einfach das Missfallen zum Ausdruck bringen gegenüber der, wie Sie es hier nennen, bei der Pegida-Demonstration, gegenüber der etablierten Politik.
Wie ist die Stimmung in der Stadt? Wollte irgendjemand mit dir reden? Das tun die Pegidas ja eigentlich eher nicht.
Ja, ist schwierig. Also ich habe vorhin versucht, als dann so der Platz sich füllte, da mussten alle so durch bestimmte Nadelöhre durch, weil dann eben die Polizisten diese Nadelöhre gebildet hatten. Und da konnte man sich ganz gut hinstellen und dann habe ich, 30, 40 Menschen bestimmt gefragt. Zwei haben geantwortet. Hören wir mal kurz rein.
Weil die Leute unzufrieden sind.
Du kannst ja nicht wieder sagen, die rechtsradikalen Quatsch. Gucken Sie sich mal die Leute an, die hergehen. Die haben mit Rechts nichts zu tun. Und wir auch nicht. Nein.
Heute bin ich tolerant, morgen fremd in eigenem Land.
Also das war das, was der ältere Herr da auf einem Transparent mitgebracht hatte. Diese Losung oder diese Parole hat er einfach nochmal vorgelesen.
Pegida hat sich ja vor der Demo mit internationalen Gästen wichtig gemacht. Wer ist da gekommen?
Bis jetzt habe ich auf der Rednerbühne gesehen Lutz Bachmann, das ist kein internationaler Gast, das ist der bekannte Organisator von Pegida. Und dann war ein tschechischer Politiker da, ich habe noch nicht ganz rauskriegen können, von welcher Partei der nun eigentlich kommt, Marek Janek, das ist der Name, ein tschechischer Politiker. Es wurde übersetzt vom Tschechischen ins Deutsche, es ging im Wesentlichen um sozusagen, ja, das gleiche Motiv wurde aufgegriffen, die Flüchtlinge islamisierten Europa, Tschechien genauso wie die Bundesrepublik. Dagegen müsse man sich gemeinsam stemmen in gemeinsamer Nachbarschaft. Tschechien liegt ja von hier aus, von Dresden aus, nur wenige Kilometer über die Grenze hinweg. Und angekündigt ist noch für den Abend Akif Pirinci, der deutsch-türkische Buchautor, der mit schwulenfeindlichen Thesen sich hervorgetan hat, aber auch mit islamkritischen Thesen, islamfeindlichen Thesen auch. Ihm wird hier eine besondere Glaubwürdigkeit beigemessen, eben weil er den Migrationshintergrund aus der Türkei selber hat.
Was macht die Polizei? Es sind ja sehr, sehr viele Beamte da, ne?
Ja, der Innenminister Sachsens, Markus Ulbich, hat gesagt, bevor es hier richtig losging heute Nachmittag, dass mehr als 1.000 Polizisten aus verschiedenen Bundesländern hier für Ordnung und sorgen sollten. Ja, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, also die Polizeiketten, die Hundertschaften sind nicht zu übersehen. Es gibt 4 Gegendemonstrationen und die Pegida-Demonstration selber. Wer in der Altstadt heute unterwegs ist, der kommt gar nicht drum herum. Und das alles auseinanderzuhalten, vor allem auch, glaube ich, das erwarte ich jedenfalls so, für die die Zeit, wenn die Demonstrationen zu Ende sind. Das wird Aufgabe sein hier der Polizei. Wir werden sehen, wie das funktioniert und ob das funktioniert.
Ich habe vor ein paar Tagen mit einer D-Radio-Wissen-Hörerin aus Dresden telefoniert, die den Kopf geschüttelt hat über die Demonstrationen immer montags. Ein Jahr lang fremdenfeindliche Demos in der eigenen Stadt, das muss man ja erstmal aushalten. Wie geht denn Dresden mit diesen Demos um?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also heute Abend sind natürlich, ich habe es gesagt, etwa 10.000 Menschen bei der Gegendemonstration auf der Straße. Das ist aber eine Stadt von 500.000 Menschen, mehr, 530.000 Menschen ungefähr. Es könnten also deutlich mehr sein. Es fällt den Dresdnern seit einem Jahr relativ, wenn man jetzt auf die Gegenseite schaut, relativ schwer, Demonstranten zu mobilisieren. Da war Pegida in aller Regel immer stärker. Und es spaltet die Stadt, das hört man wirklich. Wenn man sich mit Leuten hier unterhält, ist völlig egal wo. Jeder hat eine Meinung dazu, positioniert sich. Es ist nicht mehr möglich, nur neutral zu sein und irgendwie dazwischen zu stehen und zu sagen, da habe ich keine Meinung mehr dazu. Das ist wie das Flüchtlingsthema in anderen Regionen. Hier ist es eben verbunden sozusagen mit Islamkritik, mit diesen Demonstrationen, mit den Pegida-Forderungen. Und das geht bis in die Familien hinein. Da habe ich auch tatsächlich von Familienstreitigkeiten gehört. Das sät sehr viel Zwietracht hier auch zwischen den Menschen und in dieser Stadt.
Unser Reporter Tilko Gries in Dresden am Rande der Pegida-Demo. Ein Jahr Pegida-Montage in Dresden. Dankeschön für die vielen Infos. Hier ist die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Angst um blonde Frauen zum Beispiel oder Angst um sein Deutschland oder Angst der Bevölkerung. Wer gestern Abend Björn Höcke von der AfD bei Günther Jauch zugehört hat, der könnte meinen, wir leben in einer Zeit voller Furcht und voller Ängste. Und tatsächlich gibt es viele Menschen, die Angst haben. Angst vor Veränderung, ja? Angst vor zu vielen Flüchtlingen, Angst vor Gewalt, aber auch Angst vor einem Rechtsruck in Deutschland. Professor Borwin Bandelow ist Angstforscher der Uni Göttingen und stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Herr Bandelow, auch Sie sagen, Sie beobachten, dass im Moment sehr, sehr viele Leute Angst haben. Nimmt sie zu? Wird das schlimmer?
Ja, ich glaube, dass es noch schlimmer wird, weil im Moment ist ja nicht abzusehen, wann dieser Flüchtlingsstrom abreißt. Und derzeit haben ja viele Menschen schon gedacht, dass eigentlich schon genügend Flüchtlinge im Land waren, schon vor der Flüchtlingswelle. Und viele haben jetzt Bedenken, dass das jetzt weiter zunimmt und keiner einen Plan hat, wie man das stoppen kann.
Ist es das Stoppen? Wovor haben die Menschen denn genau Angst?
Ja, viele haben natürlich erstmal reale Ängste, also um ihre Arbeitsplätze, auch um das Geld, das dann fehlt. Also in Niedersachsen soll das 1 Milliarde Euro kosten. Im Moment hat man gerade errechnet, dann Kriminalität, Bandenkriminalität, die es ja jetzt eben schon gibt. Dann haben viele Angst um ihre vertraute Umgebung, dass sie mit ihrer Sprache nicht alle mehr erreichen oder dass sie sogar aus ihren Wohngebieten verdrängt werden oder Angst um ihre Kinder haben müssen. Das sind alles Gefahren, die man jetzt nicht einfach abstreiten kann. Und diese Angst kann man den Leuten nicht einfach so nehmen und abtun als übertrieben. Aber es gibt eben auch so tief verwurzelte Urängste der Menschen vor Fremden, die eben früher vielleicht mal einen Überlebensvorteil darstellten, aber heute dazu führen, dass sie eben die Angst manchmal überzogen und unrealistisch erscheint. Dass dann eben auch im Moment das so hochkocht, dass dann wirklich merkwürdige Vorschläge gemacht werden, wie man den Flüchtlingen begegnen könnte.
Gibt es das wirklich? Also Urängste vor Fremdem, wenn ich mich jetzt mal auf mich besinne und fremdes Essen, fremde Menschen, die machen mir doch erstmal keine Angst, sondern da habe ich vielleicht ein bisschen Misstrauen.
Ja, also jeder kennt das, dass wenn er sich zum Beispiel im Ausland befindet, die Sprache nicht spricht, dann hat man schon manchmal das Gefühl, dass man alleine ist und sich nicht zurechtfindet. Und das haben natürlich die Flüchtlinge derzeit auch, aber eben viele auch Menschen auch, die jetzt, sagen wir mal, in Stadtvierteln leben, wo eben nicht mehr hauptsächlich Deutsch gesprochen wird, die haben eben solche Ängste auch und die kann man ihnen auch nicht unbedingt nehmen. Und das kommt aber aus einer Zeit, wo es so war, dass man eben sich in Stämmen organisiert hatte und dann den eigenen Stamm gefördert hat und andere Stämme bekämpft hat, als eben Nahrungsmittelressourcen nicht unbeschränkt vorhanden waren. Und diese Ängste waren möglicherweise früher sinnvoll und heute führen sie eben dazu, dass dann auch diese Angst vor Fremden häufig in Hass umschlägt.
Ich habe oft den Eindruck, dass gerade jüngere Menschen oder auch Menschen, die jetzt nicht so viel Eigentum haben, nicht so viel Geld besitzen, diejenigen sind, die momentan weniger Angst haben. Die sagen, lass es uns doch mal gemeinsam ausprobieren, lass uns die Menschen willkommen heißen. Kann Angst auch was mit Status und Geld zu tun haben? Gerade die Menschen, die vielleicht ein Haus, eine Wohnung besitzen, die sagen, oh Gott, mir könnte was weggenommen werden?
Ja, das ist schon bemerkenswerterweise so, dass gerade die Leute, die gut betucht sind, auch in guten Gegenden wohnen, wo es wenige Ausländer gibt und die auch älter sind, mehr Ängste haben vor der Flüchtlingswelle als, sagen wir mal, Studenten oder überhaupt junge Menschen. Man sieht also im Fernsehen immer wieder, dass junge Menschen sich einsetzen für Flüchtlinge und dass gerade diejenigen, die vielleicht am wenigsten Angst davor haben müssen, weil sie sich eben nicht mit den Flüchtlingen eine Stadtviertel teilen müssen, im Gegensatz zu den Studenten, dass die eigentlich noch mehr Angst haben. Wenn man älter wird, dann hat man Angst vor bestimmten Veränderungen. Man möchte am liebsten immer das Gewohnte bei sich haben. Mhm. Und es ist für ältere Menschen manchmal schwieriger, in einer nicht vertrauten Umgebung zu leben als für Jüngere. Und das führt eben dazu, dass man dadurch häufiger diese Ängste häufiger sieht.
Angst ist ja kein guter Ratgeber und Angst ist auch kein schönes Gefühl. Und wenn ich Angst habe, dann versuche ich, diese Angst zu bekämpfen oder aktiv was dagegen zu tun. Was raten Sie denn den Menschen, die Angst haben?
Also jeder muss sich beobachten, ob bei ihm nicht diese Angst, die er hat, dann vielleicht doch in Hass umschlägt. Und wichtig ist auch eben, sich an die Angst zu gewöhnen. Also eine wichtige Therapie in der Angstbehandlung ist immer, sich der angstauslösenden Situation zu stellen. Und Menschen, die häufiger in andere Länder reisen und auch anderen Völkern begegnen, die verlieren häufig eben auch ihre Angst vor dem Fremden und gewöhnen sich an das andersartige Essen. Und dass es da auch viele Dinge gibt, die uns nützlich sein können.
Sagt Professor Borwin Bandelow, Angstforscher der Uni Göttingen, über die Ängste vieler Deutscher wegen der Flüchtlingskrise. So eine stillende Mutter da, die ihr Kind an der Brust hält. So ein Bild wird bei Facebook sofort gelöscht. Das Unternehmen hat bei Nippeln eine Null-Toleranz-Politik. Kann man machen, ne? Das kann man entscheiden. Aber Hasskommentare und üble rassistische Beleidigungen, in dieser Hinsicht ist Facebook nicht besonders aktiv. Da wird selten gelöscht. Seit Monaten steht Facebook in Deutschland unter Kritik, weil es nicht ernsthaft gegen Hassbotschaften vorgeht. Beiträge, die Flüchtlingshetze und Volksverhetzung verbreiten, die bleiben online, obwohl sie gemeldet werden. Jetzt muss aber das Unternehmen reagieren. Also jetzt wirklich, denn es wird gegen Facebook ermittelt. Niloufar Elhami, was ist da los?
Naja, seit heute steht fest, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen drei Manager von Facebook wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt. Das Ganze geht zurück auf einen Würzburger Anwalt, der die Geschäftsführer von Facebook Germany GmbH angezeigt hat. Bisher sind schon mehrfach Facebook-Nutzer wegen Volksverhetzung verurteilt worden, also einzelne Nutzer. Aber neu ist, dass jetzt Konzernvertreter angeklagt werden.
Also die Manager, wer sind diese drei Geschäftsführer, gegen die ermittelt wird?
Unter anderem ist das der internationale Finanzvorstand von Facebook in Dublin, Shane Crayon, und zwei Vertreter, die zwar in Kalifornien gemeldet sind, die aber für Facebook Germany in Hamburg zuständig sind. Ob diese Vertreter allerdings die richtigen sind, ist schwer zu sagen. Das meint zumindest der Medienanwalt Christian Solmecke.
Insofern ist das eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen, hier den richtigen Verantwortlichen zu finden. Ob es jetzt diese drei sind, die verantwortlich sind, wird sich zeigen. Irgendeiner ist verantwortlich und irgendeiner kann auch zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen werden.
Und genau das will ja dieser Anwalt aus Würzburg. Er hat es nämlich in der Vergangenheit mit den klassischen Meldeformularen versucht und über 60 volksverhetzende Beiträge gemeldet, die aber nicht entfernt worden sind, weil sie angeblich nicht gegen die Gemeinschaftsrichtlinien von Facebook verstoßen. Ein Beitrag zum Beispiel, der stehen bleiben darf, lautet, Zitat, gebt den Sicherheitskräften endlich Schusswaffen und knallt diese Pseudo-Flüchtlinge ab.
Und so ein Anwalt, der jetzt Anzeige erstattet, der wird ja wohl auch wissen, welche Kommentare da gemeldet werden müssen und auch rausgenommen werden müssen. Woran liegt es denn, dass Facebook sich so schwer tut mit diesem Thema? Sind die überfordert wegen der vielen, vielen Nutzer? Ist ja schwer nachzuvollziehen, was sie da machen.
Das ist das in der Tat. Sagen wir mal so, Facebook ist ein globales Netzwerk und will den Werten in verschiedenen Ecken der Welt gerecht werden. Während wir uns vielleicht aufregen, dass eine stillende Mutter eher gelöscht wird als Hetze, sagt Facebook, naja, in anderen Ländern ist eine Milchbrust anstößiger. Dazu kommt noch, dass sich Facebook schwer tut mit Zensur. Meinungsfreiheit ist in den USA einfach breiter definiert als hierzulande. Und da setzt Facebook auf das sogenannte Counter-Speech-Prinzip, das Prinzip der Gegenrede, nach dem Motto, Hass soll lieber durch entgegengesetzte Botschaft neutralisiert statt gelöscht werden.
Ja, Hetze gegen Flüchtlinge hat ja wenig mit Meinungsfreiheit zu tun, oder?
Ja, aber auch da hat Facebook eine klare Richtlinie und sagt, Migranten und Flüchtlinge sind nicht als geschlossene Gruppe definiert. Wenn jemand gegen, sagen wir mal, Afghanen oder Syrer hetzt, dann wird dieser Kommentar sofort gelöscht. Aber die Kategorie Flüchtlinge gibt es eben nicht und deshalb wird das nicht als Hetze verstanden.
Facebook wurde angeklagt. Niloufar Elhami hatte die Infos in die Radio Wissen. Danke.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.